Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Mit dem Vers aus Psalm 112, 9a begrüße ich euch alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Wie reich wir beschenkt sind, sieht man hier. Sieht sehr schön heute Morgen aus. Das Thema der Predigt heute, wie Christen geben, das Prinzip von Saat und Ernte aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 10. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Danke, Vater, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Segne Jörg und alle, die heute dein Wort weitergeben. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir deine Botschaft hören und verstehen. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können. Vater, wir bitten dich für alle, die krank sind, dass du ihnen nahe bist und Heilung schenkst. Wir bitten dich auch um Frieden in der Welt. Hilf den Verantwortlichen, eine friedliche Lösung der Konflikte zu finden. Hilf auch uns, liebevoll und aufmerksam mit unseren Mitmenschen zu sein. Schenke uns ein großzügiges Herz voll Vertrauen auf dich. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg zum Vater für uns bereitet hast, dass du uns liebst und unsere Sünden auf dich genommen hast. Danke, Vater, dass du deine Hände über uns hältst und wir immer zu dir kommen können. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Treue mit Gold belohnt. Als mein Freund und ich uns vor über 20 Jahren verloben wollten, habe ich 250 Mark von meinem kleinen Sparkonto abgehoben, um Ringe zu kaufen. Am selben Abend besuchten wir einen Gottesdienst. Als vor dem Opfer gebetet wurde, hatte ich das Gefühl, ich sollte die 250 Mark in den Klingelbeutel legen. Allerdings hatte ich das Geld nicht bei mir. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Verlobten schrieb ich auf einen Zettel, dass ich mich zu einer Gabe in dieser Höhe verpflichten wollte. Nun waren wir also glücklich verlobt und wollten in 4 Monaten heiraten. Aber uns fehlten die Ringe. Ich hatte das Vertrauen, dass Gott uns versorgen würde. Er hatte einen Glaubensschritt von mir gefordert und ich war gespannt, was nun passieren würde. Ungefähr 4 Wochen später kam der Chef meines Verlobten, der kein Christ ist, auf ihn zu und fragte, ob er uns die Ringe schenken dürfe. Also bekam mein Verlobter 6 Wochen nach dem besagten Gottesdienst einen Tag frei und einen Umschlag, in dem sich 300 Mark befanden. Schließlich entschieden wir uns für 2 solide, einfache Ringe. Da es sie aber nur in 750er Gold gab, kosteten sie 390 Mark. Wir beschlossen, das Geld dazuzugeben, da wir diese Anschaffung ja nur einmal im Leben planten. Einige Tage später wollte der Chef eine Quittung haben. Als er den Betrag sah, gab er uns auch das restliche Geld. Die Ringe erinnern mich noch immer an dieses Versorgungswunder und sind ein sichtbares Zeugnis für Gottes väterliche Fürsorge. Ich lese aus Philipper 4, die Verse 13 bis 20. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann auch aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von euren Gaben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Ephraphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.
Erntedank ist ein Fest, was aus meiner Sicht, ich habe es öfters in den vergangenen Jahren gesagt, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat. Gerade weil wir gar nicht mehr so direkt mit Saat und Ernte zu tun haben, weil wir in unserem Leben, in unserem Alltag es gewohnt sind, dass wir alles zu jeder Zeit im Geschäft kaufen können. Und wenn es mal irgendwas nicht gibt, gibt es genug Alternativen. Und das ist einfach eine Situation, die unser Denken ganz, ganz stark aus diesem Zusammenhang herausreißt, aus diesem Bewusstsein, wie alles zusammenhängt, was alles wie zusammenkommt und auch zusammengefügt werden muss. Einige von euch haben noch Gärten, wo sie einiges anbauen. Die meisten, vermute ich, wenigstens wenn es ums Anbauen von Gemüse und ähnlichen Sachen geht, hat das schon stark nachgelassen. Aber auch da erkennt man einfach, wenn in einem Jahr wie in diesem das Obst früh treibt, weil es sehr früh warm wird und danach wieder der Frost kommt, dann bleibt manches an Obst auf der Strecke. Deswegen sind auch die meisten meiner Bäume komplett leer und manche Sachen sind nur ganz, ganz wenig noch drin, was so ganz geschützt war, das hat es gerade so eben noch überstanden. Aber das ist so das Leben, mit dem wir uns eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Weil es ja Alternativen gibt, egal wie das jetzt gerade ist. Für den heutigen Sonntag habe ich ausgesucht aus dem ersten Korintherbrief, aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich lese uns diesen Abschnitt. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar auf die unterschiedlichste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringt, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern er bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Soweit der Text, der jetzt mal nicht direkt etwas mit Saat und Ernte zu tun hat, wenn es um den Acker geht. Aber Saat und Ernte hat auch andere Bereiche und einen davon haben wir heute hier praktiziert. In Werlau. Auch das ist Saat, wo wir hoffen, dass irgendwie und auf irgendeine Art und Weise auch eine Ernte dafür entsteht. Aber angefangen hat dieser Text oder diese Situation in Jerusalem. Jerusalem, die erste Gemeinde, die nach Pfingsten angefangen hat, wirklich ja fast wie eine Kommunität oder wie auch immer zusammen zu sein, zusammen zu leben, Tag für Tag zusammen zu sein. Und weil man irgendwann mit der Situation zu tun hatte, dass die eigenen Vorräte aufgebraucht waren, haben dann Leute angefangen, Felder und Wiesen und alles Mögliche zu verkaufen und mit dem Gewinn dann dafür zu sorgen, dass alle was zu essen hatten. Das Ganze ging aber weiter und die Gemeinde wuchs und es gab immer mehr zu tun und Jesus kam noch immer nicht wieder, womit man eigentlich gerechnet hatte und deswegen auch so großzügig verteilt hatte. Und das führte dazu, dass die Gemeinde in Jerusalem sehr verarmt ist. Die hatten auf Dauer wirklich fast nichts mehr. Ihre Lebenseinkommen durch ihre Felder, durch das, was sie selber erwirtschaftet haben, war weg, weil sie alles verkauft haben. Und deswegen hatten sie irgendwann nicht mehr genug zu essen. Es ist ganz nebenbei bemerkt eine ganz interessante Geschichte, dass einige Zeit nachdem dieser Aufruf passierte, um der Gemeinde in Jerusalem zu helfen und aus den ganzen Gemeinden in der damaligen christlichen Welt, zumindest dem Teil, den Paulus bereist hat, in diesem gesamten Bereich wurde so viel Geld zusammengelegt, dass es reichte, um den Leuten zu helfen, bis sie dann von den jüdischen Machthabern in der damaligen Zeit tatsächlich enteignet worden sind, die Gemeinde vertrieben wurde, aus ihren Häusern, aus ihrer Umgebung und sie sowieso nichts mehr hatten. Das heißt, in dem Fall ist es gut ausgegangen, weil sie mit gutem Gewissen gehandelt haben, vielleicht ohne Gott zu fragen, aber ihnen war es wichtiger, wie es den anderen geht, als dass man selbst Reserven hat für die Zukunft. Das ist die Situation in Jerusalem. Und in diese Situation hinein ruft Paulus eben die Gemeinden, die er kennt, dazu auf, dieser Gemeinde in Jerusalem Unterstützung zukommen zu lassen. Und diese Unterstützung funktioniert natürlich am einfachsten mit Geld, weil wenn man da Gemüse und alles Mögliche aus Kleinasien auf irgendeine Art und Weise bis nach Jerusalem gebracht hätte, das hätte man, glaube ich, auf dem halben Weg schon irgendwo auf einem Misthaufen entsorgen können. Deswegen ging das nur übers Geld. Aber Paulus macht daraus einen Lehrsatz. Und er gibt etwas weiter, etwas, was auch für uns von Bedeutung ist. Und er sagt, das, wie viel oder wie ihr sät, das, wie ihr weitergebt, hat Folgen auf euer Leben. Auf euer irdisches Leben und erst recht auf euer Leben hinterher bei Gott in der Ewigkeit. Und er benutzt dieses einfache Beispiel, was wir heute etwas anders sehen und etwas anders handhaben. Und er sagt, wenn ihr wenig sät, also wenn ihr nur wenig Saatgut auf eurem großen Acker ausbringt, dann wächst auch nur wenig. Wenn ihr viel Getreide sät, wächst viel. Dass es dabei Grenzen gibt, hat der Paulus an der Stelle weggelassen, weil er sich gedacht hat, so blöd kann keiner sein, zu viel darauf zu säen. Aber das ist dieses Prinzip. Und dieses Prinzip wendet er jetzt an auf den Umgang, wie wir als Christen einander helfen, wie wir als Christen geben. Und er macht dabei ein paar ganz, ganz wichtige Aussagen. Das erste ist, jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Und es ist wichtig, dass man uns eben nicht sagt, was ihr gefälligst zu geben habt, sondern dass wir das aus gutem Herzen und einem guten Gewissen auch tun. Etwas tun, was wir selber verantworten können und auch sollen, auch wenn man deswegen nicht unbedingt weiß, wie man ohne das Geld, was man sich angespart hat, dann irgendwann klarkommen soll. Das ist eine andere Geschichte. Aber das Entscheidende ist, lasst euch von niemandem drängen oder dazu bringen, mehr zu geben als das, was ihr wollt. Von niemandem. Ganz wichtige Sache. Und das Zweite, was das Ganze noch bestärkt und nochmal deutlicher macht, gebt das, was ihr gebt, fröhlich. Gebt es nicht so, dass ihr meint, es hinterher bereuen zu müssen. Das hat keinen Sinn. Ärgert euch nicht, wenn ihr was gegeben habt, sondern ihr habt es gegeben und dann ist gut. Macht euch keine Gedanken mehr darüber, denn sonst schadet es euch. Es bringt euch nicht weiter, sondern es schadet euch. Aber bei all dem vergesst eines nicht, nämlich Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Wenn ich von Landwirtschaft lebe, ist das relativ leicht, sich vorzustellen. Wenn ich etwas von den Sachen weitergebe, kann Gott mir im nächsten Jahr eine entsprechend größere Ernte schenken, das Wetter besser machen oder was auch immer. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Wenn man so rationalistisch ist, wie ich das normalerweise bin, und in Zahlen denkt, ist das eine ganz schön schwierige Geschichte. Ist das wirklich so, dass wenn ich jetzt mehr gebe, als ich eigentlich kann, dass Gott dafür sorgt, dass ich deswegen keinen Schaden nehme? Ist es wirklich so? Im Alten Testament, am Ende des Alten Testamentes, im Propheten Maleachi, ruft Gott sein Volk dazu auf und sagt ihnen, probiert mich doch aus, testet mich. Gebt das, was mir zusteht, in vollem Maß und ihr werdet erleben, dass ich dafür sorge, dass es entsprechend auch gesegnet wird. Im Alten Testament war festgelegt, wie viel. Ein Zehntel für die Priester, ein Zehntel für den Tempel, ein Zehntel für die Feste oder auch Urlaubszehnter genannt. Und so gibt es verschiedene Sachen, die von den Leuten erwartet wurden. Festgelegte Erwartungen. Im Neuen Testament haben wir das nicht mehr. Wir haben keine festgelegten Summen mehr und das ist auch gut so und es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Aber wie ist das? Wo soll das Geld herkommen? Wo soll das Geld herkommen, wenn ich mehr gebe, als ich habe? Manchmal erlebt man das. Wir haben schon so ein paar Beispiele in den letzten Jahren gehört, wo Leute erzählt haben, da wo sie selber nichts mehr hatten, hat Gott plötzlich aus irgendeinem Grund irgendjemand anderem gesagt, es wäre gut, dem etwas zu geben. Ich habe es selber schon erlebt, an verschiedenen Stellen, gerade dann, wenn ich es nicht mehr nachvollziehen konnte, aber ich habe auch was ganz anderes erlebt. Nämlich da, wo ich es aufgegeben habe zu rechnen, war plötzlich immer noch genug da, warum auch immer. Und ich habe es nicht verstanden. Und es war trotzdem genug da. Gott ist ein Gott, der sagt, ich werde euch mit meiner Gnade überschütten. Das ist eine wichtige Sache. Aber es geht grundsätzlich nicht darum, einfach so irgendwas weiterzugeben oder irgendwo sein Geld hin auszuschütten, sondern es geht zunächst einmal wirklich darum, im Reich Gottes auch Not zu lindern. Das kann natürlich nicht jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, unsere Brötchenaktion von heute Morgen hat nicht unbedingt die Not von den Leuten hier in Werlau gelindert. Aber wenn es ihnen Freude gemacht hat, ist es was wert. Und das ist genau der Punkt. Wenn es ihnen Freude gemacht hat, ist es etwas wert. Denn Gott wird dadurch geehrt. Gott wird dadurch geehrt. Selbst von den Leuten, die sich darüber ärgern, weil sie selber nie sowas tun würden, selbst bei den Leuten bewirkt das etwas. Und die anderen, die die Brötchen fröhlich gegessen haben heute Morgen, die haben erst recht was davon. Und die erst heute Mittag aufstehen und merken, dass die Brötchen ganz schön feucht geworden sind bei dem Nebel, die werden sich dann ärgern, dass sie vielleicht nicht früher schon mal an die Haustür gegangen sind. Aber man kann Brötchen ja auch wieder aufbacken. Deswegen ist das kein Problem. Nur das sind so diese Sachen. Wir leben mit ganz normalen Sachen, Aber es geht nicht nur darum, den Leuten eine Freude zu machen, sondern wirklich auch Not zu lindern. Und wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke, vor, wann war das, 2021, glaube ich, haben wir mal so eine Zeit lang gesammelt und einigen Familien in Brasilien mit Nahrungsmitteln ausgeholfen. In dieser Corona-Zeit, wo es keine Einkommen mehr gab, einigen Familien geholfen, dass sie wenigstens die Grundnahrungsmittel zu Hause hatten und leben konnten. Und das führt dazu, dass die Leute wirklich dankbar waren. Das stimmt, das habe ich euch damals gezeigt. Ich habe euch die Fotos gezeigt und all das auch weitergegeben. Oder dass wir Leute, die wie den André Jusson unterstützt haben, als er operiert werden musste. Und so die ganzen Geschichten, dass man Menschen hilft, die wirklich in Not sind. Und davon gibt es noch viele, manchmal sogar hier bei uns. Wir rechnen gar nicht mehr damit, aber auch das ist durchaus möglich. Und da, wo diese Menschen wissen, das hat mir jemand gegeben, dem es wichtig ist, mit seinem Gott zu leben, sagt Paulus, der wird auch dazu kommen, dass er diesem Gott dafür dankt. Der wird dazu kommen, dass er diesem Gott sein Dank bringt. Und das ist ja auch etwas Besonderes. Aber es geht noch weiter. Ah, da ist jetzt was schiefgegangen mit dem Teil. Okay, ich kann es nicht ändern. Es geht darum, im letzten Bereich, dass Gott sagt, da wo ihr gebt, da wo ihr mit fröhlichem Herzen etwas weitergebt, werdet ihr Segen empfangen. Und ihr werdet auch Gott preisen. Denn ihr erlebt, wie ihr dadurch, dass ihr auch manchmal über eure Grenzen hinausgegangen seid, erlebt habt, wie euer Glaube dadurch wächst. Weil ihr seht, dass Gott tatsächlich auch in diesem Bereich Sachen macht, die wir nicht so ganz nachvollziehen können. Und es wird dazu führen, dass ihr auch im Bekenntnis des Evangeliums von Christus einfach, im Bekenntnis des Evangeliums von Christus einfach erlebt, wie Gott da ist, wie er uns führt, wie er bei uns ist. Weil ihr erlebt, Gott ist ein Gott, der es gut mit uns meint, der mit uns geht. Und da, wo ihr für andere Menschen konkret etwas Gutes getan habt, sieht man einfach, dass ihr eure Verbundenheit mit denen zum Ausdruck bringt, die Not leiden. Euch sind die anderen Menschen nicht egal. Und auch das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit wieder ganz wichtig ist. Und Paulus geht davon aus, dass es dann passiert, dass diese Leute, denen geholfen wurde, dann natürlich auch nicht nur dankbar sind oder sich freuen über das, was sie haben, sondern auch für die Leute beten, die ihnen etwas gegeben haben. Egal, ob sie die kennen oder nicht kennen. Aber sie tun das. Und das ist wiederum etwas, wo wieder etwas zurückkommt, was sich dann auch bei uns wieder auswirken kann. Wie auch immer diese Auswirkung dann sein mag. Und wir danken letztendlich dann in der letzten Reihe dann auch wieder dafür, für das Geschenk, was uns Gott gemacht hat, dadurch, dass wir eben erkannt haben, wie das ganze Prinzip funktioniert. Wir sind diejenigen, die säen. Wir gehören zu den Leuten, die einfach mehr haben als weit über 90% der Menschen auf diesem Globus. Wir haben mehr und deswegen gehören wir zu denen, die säen. Arme Leute geben auch. Manchmal verhältnismäßig sogar mehr als die, die ganz viel haben. Auch das sind so erstaunliche Sachen, die man erleben kann. Aber sie können natürlich mit dem Wenigen nicht vielen Leuten helfen. Völlig unmöglich. Und deswegen haben wir diesen Zusammenhang hier. Und Paulus macht den deutlich. Wenn ihr hier diese Erntedankgaben seht, wenn ihr seht, wie groß unser Gott ist, auch großzügig unser Gott ist, nutzt es einfach. Seht, was da ist und überlegt, was wirklich wichtig und gut ist. Diese Aktion mit dem Brötchen könnte man rein nüchtern betrachtet sagen, war rausgeschmissenes Geld. Und viel vergeudete Zeit. Aber wenn ich sehe, was für Freude das denen gemacht hat, die da mitgemacht haben, ist das schon mal ein erster Punkt gewesen. Wenn ich sehe, welche Freude es denen gebracht hat, die sogar bereit waren, dann eine WhatsApp zu schreiben oder das in ihren Status im Handy reinzuschreiben und zu sagen, ich freue mich darüber, dass es so passiert ist. Das ist eine gute Geschichte. Und es wirkt sich auch aus auf das Verhältnis der Menschen hier im Dorf. Das ist gesäter Segen Gottes. Anderen eine Freude zu machen, ist immer etwas Gutes. Ist immer ein Zeichen der Liebe Gottes. Und wir setzen damit ein Zeichen, auch in dieser Zeit in unserem Dorf. Und das ist etwas, worüber wir dankbar sein können und wofür wir beten können, dass auch etwas dabei passiert. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Du siehst nicht nur uns und nicht nur unsere Probleme, die wir haben, sondern du bist ein Gott, der in dieser gesamten Welt seine Kinder hat. Menschen, die reich sind und Menschen, die bettelarm sind. Und manches gibst du uns an guten Gedanken, um einander zu helfen, um Gutes zu tun, manchmal auch nur, um anderen Menschen irgendwo neugierig zu machen auf dein Wort, auf dein Evangelium, vielleicht auch auf eine Gemeinde oder Kirche. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wirklich in diesem Hintergrund, in diesem Gedanken unseren Weg zu gehen, auf dich zu sehen, dir zu vertrauen, auf dich zu bauen und immer wieder neu auch zu sehen, was du tun möchtest. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Tag so heute erleben können. Und ich bitte dich darum, dass dadurch noch mehr Segen entsteht, als wir jemals irgendwo entdecken werden. Einfach nur, weil du aus dem, wo Liebe gesät wird, immer etwas Gutes entstehen lässt. Danke dafür. Und sei du auch bei uns in dieser Woche, die jetzt vor uns liegt, und hilf uns auch in der richtigen Art und Weise auf irgendwelche Rückfragen zu reagieren. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.